Herzlich willkommen zu Regulation First. Hier findest du alltagstaugliches Nervensystemwissen als Weg zu mehr Selbstregulation und Milde mit dir.
Ich bin Kathi Bonet, Traumatherapeutin und arbeite seit vielen Jahren mit Selbstregulation und Nervensystemwissen.
Und ich bin Marta Pani, ich bin Ergotherapeutin und stelle hier Fragen aus dem Alltag, die euch und mich bewegen.
Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Nervensystemwissen helfen kann, dich selbst besser zu verstehen und milder mit dir umzugehen. Schön, dass du da bist.
Hallo Kathi, schön dich zu sehen.
Hallo Marta, schön dich zu sehen und hallo auch an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du da bist.
Ja, und heute wollen wir uns ja ein bisschen mit dem Thema alternative Regulationsstrategien beschäftigen, was ja gerade so im Hinblick auf das, was wir letztes Mal hatten, nämlich Selbstkontrolle und Selbstregulation, irgendwie auch noch ein wesentlicher Faktor in dieser Gleichung ist. Und davor aber, wie immer, erstmal für uns und alle, die zuhören, ein bisschen Regulation. Magst du wieder eine Regulation anleiten, Kathi?
Na klaro. Und zwar habe ich heute überlegt, dass wir eine Übung machen, die wir einfach immer und überall durchführen können, es sei denn, wir brauchen gerade unsere beiden Hände für andere Sachen. Also wir brauchen zwei Hände dafür. Und ich mag dich einladen, diese Hände zu falten, also so die Finger ineinander zu verschränken und die Zeigefinger auszustrecken. Wer die SOS-Übungen kennt, wird den kleinen Schmetterling wiedererkennen. Und dann kannst du deine Hände in dieser Position entspannt ablegen, entweder in deinen Schoß. Und ich merke, wie ich ganz automatisch wie dienstags abends bei Good Night for a Good Day oder in deine Bettdecke oder auf ein Kissen sagen möchte. Also kannst deine Hände in dieser Position einfach entspannt irgendwo hinlegen und dich anlehnen, wenn du magst und du etwas zum Anlehnen hast. Und dann kannst du einmal deine Daumen abwechselnd übereinander legen, sodass mal der eine, mal der andere Daumen oben ist. Ganz in deiner Geschwindigkeit. Ganz genau. Und dieser kleine Schmetterling ist im Grunde das kleine Geschwister von der Schmetterlingsumarmung, von der ersten Übung aus den SOS-Übungen. Und eignet sich besonders gut, die eben auch in Meetings zu machen oder wenn man an der Supermarktkasse steht oder für Kinder und Jugendliche in der Schule unterm Tisch bei Klassenarbeiten oder auch bei Vorträgen. Oder wo auch immer man gerade ist, man kann die Hände so schön unauffällig bewegen, die Daumen. Und im Grunde mit seinen Daumenflügeln flattern. Genau, und dann kannst du die Bewegung aufhören, wenn du magst. Und einmal nachspüren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Marta, aber sobald wir die SOS-Übung machen, mein ganzes System hat die, also ich habe die einfach schon so oft gemacht, dass mein ganzes System, also ich könnte jetzt einschlafen. Also ich hätte jetzt auch meine Augen zulassen können und noch weiter runterfahren können. Ich glaube, das ist eben auch dieser Effekt von der Wiederholung.
Lustigerweise habe ich genau das Gleiche gedacht, weil ich auch diese Erfahrung hatte von diesem, ah ja, wie toll mein Körper versteht, wir machen hier SOS-Übungen, Regulation, okay, runterfahren. Also es ist wirklich so dieser Pfad ist einfach schon oft gegangen und das ist vielleicht auch einfach gut zu wissen, falls du jetzt auf der anderen Seite des Kopfhörers einfach noch neuer bist mit Regulationsübungen, dass das tatsächlich einfach auch was ist, wo das Nervensystem diesen Pfad eben auch besser ausprägt und man ihn dann leichter und schneller gehen kann, so in dieses Runterfahren, wenn er den einfach ganz oft geht. Da ist wieder dieses Dschungelbild so von der ersten, von unserer ersten Folge, was Regulation eigentlich ist.
Ja, das ist im Grunde ja wie so ein kleiner Stups, der uns auf diesen Selbstregulationspfad einfach wieder so, hier, da geht's lang. Und da braucht es dann eben manchmal gar nicht mehr die gesamte Abfolge, um dem Nervensystem zu sagen, hey, da, ne, wir müssen nicht erst diesen Weg formen mit der ganzen Abfolge, sondern wenn dieser Weg gut etabliert ist, gut installiert ist, dann braucht es manchmal echt nur diesen kleinen Stups und dann sind wir automatisch auf diesem Pfad.
Ja, sehr schön. Und du hast ja mal erklärt, dass auch die SOS-Übungen eine alternative Regulationsstrategie sind. Aber bevor wir zu dem nochmal vielleicht mehr kommen, wollte ich dich einfach fragen, ob du mal so insgesamt erklären magst, was alternative Regulationsstrategien eigentlich genau sind. Mhm.
Die sind richtig wichtig.
Das war vorweg. Sie sind nicht immer sehr geliebt, aber sehr wichtig. Also.
Ganz genau. Und alternative Regulationsstrategien, die entstehen dann, wenn wir Selbstregulation nicht zur Verfügung haben, aber dringend bräuchten. Und wir vielleicht auch schon zu lange in einem Zustand von Selbstkontrolle verharrt haben und das System merkt, ich kann das nicht länger halten oder unser Körper inklusive Blutdruck, Herzschlag etc. Wir können einfach keinen Herzschlag von 500 Schläge die Minute, das überleben wir einfach nicht, ja, und einen Blutdruck von, keine Ahnung, 500.000 zu 300.000 überleben wir einfach auch nicht. Also es gibt ein Limit nach oben. Und das heißt, wenn wir aber immer weiter hoch aktivieren und der Sympathikus da immer höher treibt und all diese, und die Muskeln, wir können auch unsere Muskeln nicht bis ins Unendliche anspannen, da würden auch einfach Knochen brechen, zum Beispiel. Da muss es muss einfach irgendwie wieder runtergehen. Und wenn wir das eben nicht über so einen Selbstregulationspfad hinbekommen, dann braucht es andere Maßnahmen. Und da kommen dann eben diese alternativen Regulationsstrategien mit ins Spiel. Das heißt, wir helfen uns manchmal mit Dingen von außen, ganz aktiv, was weiß ich, wir greifen uns eine Zigarette und rauchen oder wir trinken ein Glas Alkohol oder rauchen einen Joint oder nehmen andere Drogen oder wir rennen durch den Wald, wir haben exzessiven Sex oder was auch immer, nur damit unser Nervensystem irgendwie wieder runterkommt, egal wie. Und wenn wir das mal einmal machen, mal eine Zigarette rauchen, mal ein Glas Wein trinken, da spricht überhaupt gar nichts gegen. Aber auch da geht's um diesen neuronalen Pfad. Wenn das sich etabliert, zum Beispiel, ne, wenn wir als Kinder vielleicht schon sehen, aha, so machen das meine primären Bezugspersonen, meine Eltern, Pflegeeltern, Adoptiveltern oder auch die anderen Erwachsenen in meinem Umfeld, so reguliert man sich, dann übernehmen wir das unter Umständen. Also ne, das ist mit ein Grund, warum Kinder aus Elternhäusern, wo geraucht wird, auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, selbst später zu rauchen oder auch sich mit Alkohol zu regulieren. Einfach, weil es dieses Vorbild auch gab. Oder manchmal hat das Elternhaus damit auch gar nichts zu tun. Ne? Dann sehen sie aber woanders, dass es so funktioniert. Oder auch sich doomscrollen in den sozialen Medien, um sich nicht mehr fühlen zu müssen. Das ist auch eine alternative Regulationsstrategie, um mit dieser hohen Aktivierung, mit dem, was zu viel ist, irgendeinen Umgang zu finden. Also das ist eine kurzfristige Lösungsstrategie für viel zu viel. Da ist viel zu viel Aktivierung im Körper und es muss jetzt irgendwie runtergehen, weil wir sonst auch in lebensbedrohlichen Zustand vielleicht kommen. Weil wir einfach nicht wissen, wie was soll ich denn, ne? Und dann braucht es diese alternativen Regulationsstrategien. Und das sind jetzt welche, die ich von außen genannt habe, wo als Teil, einige davon sind ja auch Substanzen gebunden, wo die Substanz selbst noch einen regulierenden Faktor hat. Also ne, sowohl Alkohol zum Beispiel hat einen regulierenden Faktor, Drogen auch oft selbst, Tabak, Nikotin. Das sind einfach auch die substanzengebundenen Regulationsstrategien. Und aber Sport ist natürlich, ne, das ist keine Substanz, aber da können wir natürlich auch ja unsere Aktivierung mit regulieren. Und das hört sich jetzt erstmal so kontra, also so, hä, wieso ist denn Sport eine alternative Regulationsstrategie? Hört sich jetzt so negativ an. Und natürlich, ne, Sport ist natürlich per se erstmal nichts Schlimmes. Und um sich zu regulieren, machen viele Menschen tatsächlich Sport, was auch gut ist. Der kleine feine Unterschied ist tatsächlich, wenn es ohne Sport nicht mehr geht. Mhm. Also ich muss erst meine 10 Kilometer irgendwie laufen, um überhaupt klarzukommen. Also wenn es in Richtung Sucht einfach geht. Also wenn ich ohne das nicht mehr kann, wenn ich habe nur diese Strategie, um mich zu regulieren. Was anderes gibt's nicht. Und wenn ich keinen Sport mache, dann muss ich Alkohol trinken oder so. Mhm. Ja, also das ist nicht der Sport an sich, sondern was es für eine, was für eine Bedeutung hat es. Wie sehr brauche ich das, um mich zu regulieren?
Ja, ja, und also ich denke mir einfach gerade auch, also es ist ja grundsätzlich gerade für Menschen, die eben keine sehr gut ausgeprägten Regulationsfähigkeiten haben, ist es ja total wichtig, auch verschiedene alternative Regulationsstrategien zu haben. Und es ist ja schon mal ein großer Unterschied, sich bewusst zu sein, was mache ich in welcher Situation oder was geht, also wo geht es um welches Bedürfnis, was brauche ich in der Situation gerade, oder?
Mhm. Ja, absolut. Und das sind ja die Sachen, die wir manchmal bewusst, manchmal unbewusst, ne? Also dann hat man auf einmal die Zigarette in der Hand und weiß auf gar nicht, wieso habe ich denn schon wieder eine Zigarette in der Hand? Oder wieso habe ich denn schon wieder mein Handy in der Hand? Wie ist die da hingekommen? Ne? Das sind ja oft keine bewussten Entscheidungen. Und das sind aber die, die mit Verhalten zu tun haben. Und dann gibt's ja auch noch die alternativen Regulationsstrategien, die sich unser Körper für uns so ausgedacht hat. Sowas wie Migräne zum Beispiel oder Burnout oder auch Panikattacken. Das sind ja auch ein Teil einer Regulationsmöglichkeit, einer alternativen Regulationsstrategie im Körper. Ja, bei einer Panikattacke, dann bauscht sich das auf und danach ist auch erstmal wieder gut. Meistens. Ja, dann ist man erschöpft und das Aktivierungslevel ist oft erstmal abgesunken. Oder auch bei einer Migräne, da geht das Aktivierungslevel geht hoch, 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 hoch und knirsch, 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 jetzt wird's eng und dann bumm, geht so radikal runter. Ist halt nicht so eine smoothe Aktivierungskurve, wie wir sie gerne hätten, sondern eher so eine.
Meistens eine relativ schmerzhafte, ja.
Ja, meist eine relativ schmerzhafte Regulationsstrategie des Körpers. Aber die stehen halt anstelle von einer gesunden Selbstregulation. Mhm. Und so wie du auch gerade schon sagtest, also das Bewusstsein da ist immer wieder auch der erste Schritt. Also was mache ich eigentlich in welcher Situation? Oder aha, das mache ich, um mich zu regulieren. Okay, jetzt verstehe ich erstmal, warum ich ständig hier mein Handy in der Hand habe oder ständig abends, wenn ich abends ohne ein Glas Wein nicht mehr einschlafen kann oder eine halbe Flasche Wein oder eine ganze Flasche Wein. Ja, und es kommt da auf das Maß ja ganz oft auch an. Mhm. Und es gibt halt alternative Regulationsstrategien, die sind ein bisschen, ich sag mal, gesünder auf Dauer und andere, die können einfach auch richtig doof auf Dauer sein, ne, wenn wir uns vorstellen. Also wir wissen, was die Folgen von regelmäßigem Rauchen sind. Wir wissen, was die Folgen von regelmäßigem Alkoholkonsum sind. Wir wissen, was die Folgen von regelmäßigem Drogenkonsum sind. Überall, wo eine Sucht entsteht und wir gar nicht mehr ohne können, da wird's problematisch. Und da vielleicht für sich erstmal Bewusstsein zu entwickeln. Wo setze ich was ein, um mich zu regulieren? Das ist der erste Erkennungsschritt des Bewusstwerdens in dieser Thematik und dann zu gucken, okay, aber was gibt's denn noch für andere Möglichkeiten? Da wird's dann halt total spannend, wenn ich da in die Praxis gucke und da mit Menschen, also Sucht ist jetzt nicht mein Hauptthema in der Praxis, aber wenn ich Sucht aus diesem Blickwinkel betrachte, dann macht es keinen Sinn, jemandem das Suchtmittel einfach wegzunehmen und zu verbieten, wenn es da nicht eine mindestens genauso gute Alternative gibt, auf dem Weg hin zu mehr Selbstregulationsfähigkeit.
Ja, weil irgendwie braucht man ja die Regulation.
Ganz genau. Ja, wenn man diese alternative Regulationsstrategie einfach wegnimmt, angenommen, man nimmt den Alkohol einfach weg, ja, dann, okay, was geschieht denn dann? Ja, dann kann das System nicht runterfahren. Und dann geht es entweder, hat die Person ganz viele Panikattacken oder im schlimmsten Fall Suizidgedanken und vielleicht sogar ja auf der Suizidskala einfach immer weiter Richtung Suizid. Und das wollen wir nicht. Das heißt, an der Stelle ist es immer sinnvoller zu gucken, okay, gibt es eine Alternative zur alternativen Regulationsstrategie, die genauso gut wirkt, aber vielleicht weniger fatale Folgen hat, wie zum Beispiel Alkohol.
Als Alkohol meinst du jetzt? Du meinst jetzt nicht, Alkohol ist eine gute Alternative.
Nee. So. Nein.
Genau. Nee, und was ich mir gerade gedacht habe, ist, dass es ja auch einfach wieder sehr viel eine Haltungsfrage ist, oder? Also ich kenne das einfach schon von vielen Leuten, dass es eine ganz starke Selbstverurteilung gibt für die alternativen Regulationsstrategien. Also ob das jetzt eben ist, zu viel zu trinken, zu rauchen, zu viel zu essen, Serien zu bingen, um sich abzuschalten. Also das ist da oft sehr viel Selbstverurteilung gibt, die dann ja aber letzten Endes den Druck auch nochmal erhöht und einfach immer so eine Unzufriedenheit ausmacht, wenn man zu dem greift, was aber eben vielleicht der am besten ausgeprägteste Pfad im Nervensystem ist. Und das ist ja irgendwie, also ich finde das einfach so schade auch, also es ist verständlich, weil gerade wenn man weiß, oh ja, rauchen, damit tue ich meine Gesundheit jetzt nicht den allergrößten Gefallen. Aber mich die ganze Zeit zu stressen, dass ich rauche, damit schade ich mir ja letzten Endes noch mal mehr sogar.
Und da sind wir auch noch mal bei dem Thema Selbstkontrolle, weil nämlich ganz viel davon, ne, dann bin ich irgendwie tagsüber, was weiß ich, bei der Arbeit unterwegs und kontrolliere mich einfach, damit ich bloß nicht auffalle, ne, damit niemand merkt, wie schlecht es mir eigentlich geht, wie viel Kühlschrankwasser ich da zurückhalte. Ich versuche zu funktionieren, was mega anstrengend ist. Und ich halte diese ganze Anspannung irgendwie und diesen Druck zurück und dann komme ich nach der Arbeit nach Hause, weiß aber nicht, wie ich mit diesem hohen Druck irgendwie umgehen kann und dann brauche ich erstmal irgendwas, um runterzukommen oder mich nicht zu fühlen oder was auch immer. Und dieses Bild von so muss ich aber funktionieren, wo die Selbstkontrolle ja dann wieder mit ins Spiel kommt, das ist ja das Fatale irgendwie so da dran. Ne? Es darf niemand merken, wie schlecht es mir eigentlich geht. Deswegen halte ich mich da tagsüber schon irgendwie zurück und bin in der Selbstkontrolle, was es abends dann noch schlimmer macht und notwendiger macht, dass man irgendwie sich reguliert. Und wenn man dann eben keine eigenen Selbstregulationsfähigkeiten hat oder nicht so gute, wird es einfach nochmal schwieriger. Ja, dann hat man wirklich diesen ganz großen Druck. Dann drückt der Kühlschrank einfach nochmal doller im Rücken. Und dann reicht vielleicht nicht ein Glas Wein, sondern es muss dann direkt die ganze Flasche sein, um diesen ganzen Druck irgendwie handeln zu können. Und es hat ganz viel damit zu tun, wie wir denken, dass die Gesellschaft erwartet, dass wir sind und nach außen wirken. Und dann kommt dadurch natürlich auch diese Selbstverurteilung, weil wir diesem Bild einfach nicht entsprechen.
Ja, total. Und also für alle, die sich jetzt fragen, was es mit diesem Kühlschrank auf sich hat, gerne die letzte Folge hören. Da haben wir dieses Bild ausgiebig benutzt, um eben den Unterschied zwischen Selbstkontrolle und Selbstregulation auch nochmal ein Stückchen mehr zu verdeutlichen und eben für Selbstkontrolle das Bild gehabt, die ganzen Sachen, die irgendwie innerlich zu viel sind, für die man keinen Raum hatte, dass man sich das vorstellen kann wie einen Kühlschrank, wo einfach der voll ist mit Wasser und das drückt von innen gegen die Tür und man hält die ganze Zeit dagegen, während man auf der anderen Seite aber noch versucht, seinen Alltag zu bewältigen. In mehr Details, wie gesagt, in der letzten Folge. So.
Kurze Unterbrechung. Es folgt eine kurze Werbung für mehr Regulation in deinem Alltag. Nervenstark verbunden. Mein Spiegel-Bestseller. Ein Buch über Selbstregulation von Kindern, für mehr Geborgenheit, Wachstum und einen entspannteren Familienalltag. Und ich frage mich, was es in deinem Blick auf Kinder verändern könnte, ihr Verhalten aus Nervensystemperspektive zu verstehen. Ein Buch, das dich in deiner Haltung und in deinem Verständnis und auch deinen Alltag verändern wird, weil dein Nervensystem Verbindung liebt und Entwicklung. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Tudum, Werbung Ende.
Ja, ich glaube, dass das auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, das im Blick zu haben, dass wenn wir einfach im Alltag so viel Druck haben und unser Alltag uns einfach eben wenig Raum auch gibt für uns um unsere Bedürfnisse zu kümmern. Also ich finde, Regulation hat ja auch was damit zu tun, dass einfach das, was da ist, mal da sein kann, oder? Mhm. Mhm. Und wenn mein Alltag da keinen Raum dafür bietet, dann muss ich den Druck ja in irgendeiner anderen Form managen. Also ich finde, dieses Verständnis für sich selber zu haben, ja, ist da einfach schon auch was, das sehr entlastend sein kann. Auch wenn es manchmal total schwer fällt, diese Erklärung anzunehmen, habe ich so den Eindruck. Also das ist manchmal, dass da einfach dieses Bild von ich sollte anders sein auch so stark sitzt, dass es ganz schwierig ist, so eine Perspektive auch wirklich anzunehmen und dass es dauert, bis man die ernst nehmen kann, dass man da tatsächlich auch freundlich auf sich gucken kann. So.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist, na, ich hoffe, dass wir das mit dem Kühlschrankbild aus der letzten Folge auch irgendwie ganz gut, dass das ein Hilfsmittel sein kann, um da auch wirklich Milde und Wertschätzung für sich irgendwie auch zu bekommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger erster Schritt. Und gleich, also da kommt direkt noch, also bevor man sich dann aber zu bequem darin macht. Also, ne, dieser Schritt ist total wichtig. Und es ist aber eben der erste Schritt. Er entbindet einen nicht der Verantwortung, dann weiterzugehen.
Ja, das ist, glaube ich, sehr wesentlich, das dazu zu sagen auch.
Ja, also wahrscheinlich, ich vermute, dass viele hier, die jetzt hier zuhören, das für sich irgendwie schon klar haben, sonst würden sie wahrscheinlich nicht so einen Podcast hören. Aber dass eben gerade Menschen, die ja vielleicht auch noch nicht damit so vertraut sind, die haben dann eher dieses, oh, ja, ich darf so sein, okay, ich bin halt so. Ja. Und das ist dann wirklich manchmal so ein, also auch durch Nichtwissen und dann aber eben auch durch Sozialisation, ich erlebe das oft bei Männern, dass sie dann so eine Legitimation bekommen, ne? Ja, mein Nervensystem ist halt so und ich bin halt so. Und für mich hört es da aber einfach nicht auf. Also die Milde ist wichtig, dass wir die entwickeln. Und sie entbindet uns nicht, für unsere eigene Selbstregulation auch zu sorgen.
Ja, ich merke gerade, in was für einer Bubble ich unterwegs bin, wie sehr hier die Leute eher so, nein, ich habe schon wieder geraucht und ich wollte doch nicht. Und so. Also wie sehr viel mehr hier genau so ein Tenor ist oder ein ganz viel Versuch, alles richtig zu machen. Genau. Und wie wenig dieses, ah, ne, ist doch völlig egal und oh, mach ich das mal so.
Ja, ich kann halt nicht ohne Alkohol.
Genau. Ja,
und ich bin jetzt milde mit mir selbst. Auf die nächste Flasche. Und das ist, ne, das ist halt eben nicht das Ende der Botschaft. Also nicht bei der Milde mit sich selbst stehen zu bleiben, sondern die dadurch frei gewordenen Ressourcen, dadurch, dass man sich nicht mehr selbst verurteilt, im Grunde zu nutzen, um sich auf den Weg zu machen, um eine bessere alternative Regulationsstrategie zu finden, unter der vielleicht auch andere nicht so leiden.
Das ist ein wesentlicher Faktor und mit der man auch seinen eigenen Körper nicht schädigt.
Ganz genau. Ja.
Und wie geht das, Kathi? Ich glaube, das ist die große Frage. Wie geht denn das, erstmal konstruktivere alternative Regulationsstrategien zu finden, um dann ja hoffentlich irgendwann in weiterer Konsequenz auch einfach mehr Regulationsfähigkeit sich dadurch zu etablieren?
Ja, also in meinem Buch Nervenstark verbunden habe ich das tatsächlich ausführlich beschrieben. Wer das nachlesen möchte, kann da gerne reinschauen. Und da geht es erstmal um überhaupt Bewusstwerdung, ne? Also das hat sich ja gerade schon angedeutet. Erstmal dieses Bewusstsein darüber, ich nutze eine alternative Regulationsstrategie, um mich kurzfristig selbst zu regulieren. Und es hat keinen nachhaltigen Effekt, sondern nur kurz Luft rauslassen und dann füllt sich aber alles wieder. Ne, es ist einfach wirklich eine kurzfristige Lösung. Das ist, glaube ich, der allererste Schritt, sich dieser Strategie bewusst zu sein und dann auch diese Milde mit sich zu entwickeln. Und dann geht's weiter. Und dann eben in diesen Momenten, wenn wir merken, ich nehme jetzt mal das Beispiel Zigaretten. Mhm. Angenommen, ne, ich habe jetzt diesen Impuls, zur Zigarette zu greifen. Und wahrscheinlich ist es ja am Anfang ganz oft so, dass wir erst merken, dass wir zur Zigarette greifen, als wir sie eigentlich schon zu Ende geraucht haben.
Ja.
Ja, also da das Bewusstsein zu schärfen, die Wahrnehmung zu schärfen, dafür ist natürlich die somatische Achtsamkeit ein total hilfreiches Tool, ein gutes Hilfsmittel, um ein bisschen achtsamer für die eigenen Impulse zu werden, dass ich überhaupt wahrnehme, dass meine Hand zur Zigarettenschachtel oder zum Tabak oder was auch immer irgendwie greift, dass ich diesen Moment mitbekomme. Mhm. Und dann vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, bevor ich dahin greife, also wenn ich alleine den Impuls spüre, also zwischen Impuls und Handlung eine kleine Pause einrichten kann. Wenn ich das irgendwann schaffe, dann habe ich die Möglichkeit, in dieser Pause eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ja, ich spüre vielleicht den Druck, ne? Oh, ich muss jetzt irgendwie rauchen. Und bevor ich aber zur Zigarette greife, entscheide ich mich, alles klar, ich mache jetzt zum Beispiel die ersten 3 SOS-Übungen. Um damit mein Nervensystem ein bisschen zu regulieren. SOS-Übungen sind auch eine alternative Regulationsstrategie, die aber gleichzeitig den neuronalen Pfad der Selbstregulation stärken. Mhm. Ja, von daher sind die eine bessere alternative Regulationsstrategie als die Zigarette, die einfach nur kurzfristig durch ein bisschen Nikotin das Nervensystem reguliert und dann ist es auf dem gleichen Level wie vorher. Deswegen müssen wir zur nächsten Zigarette sehr schnell greifen. Mhm. Die SOS-Übungen, die regulieren, ne, die verändern wirklich was im Nervensystem und vor allem stärken sie diesen neuronalen Pfad. Von daher wäre meine Idee, da gibt es sicherlich auch andere Sachen, natürlich. Aber in diesem Beispiel bleibe ich jetzt mal bei den SOS-Übungen, bei den ersten 3. Und dann die ersten 3 SOS-Übungen zu machen und dann nochmal mit sich einzuchecken und zu spüren, habe ich den Impuls, diesen Drang zu rauchen immer noch? Und wenn der immer noch da ist, dann rauch, ist okay. Mhm. Und wenn er aber vielleicht nicht mehr da ist, dann rauch nicht. Mhm. Ja, also im Grunde diesem Automatismus zur Zigarette zu greifen, einen Zwischenschritt einzuräumen mit einer besseren alternativen Regulationsstrategie, zum Beispiel mit den SOS-Übungen. Und dann zu gucken, okay, hat sich jetzt was verändert? Dann haben die ja ihren Sinn auch erfüllt. Mhm. Und dann brauche ich ja gar nicht mehr zu rauchen. Das heißt, an der Stelle aktiv einen zweiten neuronalen Pfad zu entwickeln, die alternative Zigarette, also die Zigarette immer noch als Möglichkeit zu haben, aber auch die Möglichkeit der SOS-Übungen zu etablieren. Und dann wird man mit der Zeit merken, dass man immer häufiger den Pfad der SOS-Übungen wählt. Das, ne, das mag bei den einen schneller gehen, bei den anderen dauert es vielleicht ein bisschen. Und bei manchen ist es auch sicherlich hilfreich, sich da professionelle Unterstützung beizuholen. Aber das ist tatsächlich etwas, was man selbst auch probieren kann. Es braucht am Anfang natürlich mega viel Disziplin. Das ist bei allen Sachen, wo man neue neuronale Pfade etablieren möchte. Der ist halt noch nicht da. Der ist halt noch kein fetter Pfad, den man automatisch irgendwie läuft. Von daher ist da, ne, ich ermutige KlientInnen dann immer dazu, sich KomplizInnen zu organisieren. Also entweder auch Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen oder sich meinetwegen auch mit irgendwas zu belohnen oder was auch immer. Also irgendwas, dass man es nicht still und heimlich wieder vergessen kann. Dass man einfach dranbleibt. Ja, irgendwie zusehen, dass man dranbleibt.
Also die kleinen Erfolge zwischendurch auch wirklich zelebrieren und bewusst wahrnehmen, weil ich glaube, dieses bewusste Wahrnehmen macht nämlich auch einen großen Unterschied.
Ja, auf jeden Fall. Dieses bewusste Wahrnehmen und auch zu merken, also wenn man in diesem Automatismus drinsteckt, ne, zur Zigarette zu greifen, dann hat ja die Zigarette Kontrolle über einen. Dann haben wir nicht mehr die Kontrolle darüber. Und wenn wir es dann schaffen, das umzudrehen, ich entscheide, wann ich rauche, dann haben wir wieder die Kontrolle über die Zigarette. Und das ist eine Ermächtigung, ist eine Selbstermächtigung, die total wichtig ist in diesem Prozess.
Ja, also für mich war Rauchen jetzt nie das große Thema. Drum, ja, genau, da tappe ich im Dunkeln mit der Erfahrung.
Ist ja auch total. So. Ich bin eher Team Arbeiten.
Ah ja, ich bin, ja, das kenne ich auch, also Team Perfektionismus und Team emotionales Essen. Da würde ich mich schon wiederfinden. Und
ja, stimmt, was ich so, das kenne ich auch.
Und was ich so für mich auch gemerkt habe, ist, dass es manchmal wirklich auch total hilfreich ist, mir, also auch mit diesem Prozess, den du beschrieben hast, mit diesem erstmal bewusst werden, oh, hier, Moment, hier meldet sich das Bedürfnis nach der Chipstüte. Und das mitzubekommen, noch bevor meine Hand in der Chipstüte oder die Chips schon in meinem Mund sind,
das ist mal hilfreich. Die Tüte schon leer ist.
So, oh, okay. Ich dachte, ich habe Chips zu Hause. Naja, genau.
Wieso ist da eine leere Tüte?
Genau. Aber das ist einfach dann auch wirklich hilfreich sein kann, mir zu überlegen, welches Bedürfnis habe ich denn eigentlich gerade? Mhm. Also ich vermute, dass es mit anderen alternativen Regulationsstrategien ähnlich ist, dass es eigentlich ja um ein anderes Bedürfnis geht, das sich da gerade meldet. Also vielleicht ist es vielleicht das Bedürfnis nach Entspannung und irgendwas loslassen können. Vielleicht ist es aber eigentlich auch ein, ich möchte meine Einsamkeit nicht spüren oder ich habe irgendwie ein Bedürfnis nach Kontakt oder eigentlich bräuchte ich einfach gerade so ein bisschen irgendwie Geborgenheit und was Wohliges. Mhm. Und ich empfinde das auch als was total Hilfreiches mir, dass dann eben, wenn es gelingt, bewusst zu machen und dann auch mal zu überlegen, okay, ja, aber ja, früher, wie ich diese alternativen Strategien entwickelt habe als Kind, hatte ich vielleicht nicht so viele andere Möglichkeiten, diesem Bedürfnis jetzt, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Aber jetzt bin ich erwachsen und hier steht mir so ein ganzes Repertoire an anderen Dingen auch zur Verfügung und anderen Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Und gibt's vielleicht irgendwas, das ich da noch anders machen möchte? So. Mhm. Also wie ich das Bedürfnis anders erfüllen kann. Und das finde ich auch irgendwie so eine spannende, eigentlich auch so eine total spannende Art, sich selber kennenzulernen, mit worum geht's mir da eigentlich? Ja. Und ja, wie gibt's andere Möglichkeiten, das Bedürfnis vielleicht nachhaltiger zu erfüllen?
Ja, total wichtiger Punkt. Und ich meine, das ist erstmal ein Weg, dahin zu kommen, das überhaupt benennen zu können, ne?
Mhm. Das stimmt.
Also, wenn sich so eine alternative Regulationsstrategie von Kindheit an irgendwie etabliert hat, dann wissen wir vielleicht gar nicht mehr, was da für ein Gefühl hintersteckt. Also dann, bevor das Gefühl sich überhaupt entfaltet, haben wir die Chipstüte schon leer gegessen. Und ne, da erstmal wieder hinzukommen, also auch da wieder die Einladung, vielleicht mal die somatische Achtsamkeit zu nutzen und das so ein bisschen mehr zu erforschen mit einer Neugierde, was steckt denn eigentlich vielleicht dahinter? Und dann, genau wie du sagst, entweder zu gucken, wie kann ich dieses Bedürfnis anders nähren? Also ich merke, oh, ich fühle mich einsam, ich habe das Bedürfnis nach Kontakt. Vielleicht rufe ich einfach jemanden an oder gehe jemanden besuchen. Oder auch, das erst einmal nur für sich zu benennen. Ich fühle mich einsam und dieses Gefühl ist ganz schön groß gerade. Oder ne, da ist eine Trauer in mir. Puh. Und dann vielleicht erst, es kann auch eine Strategie, oder ne, ab irgendeinem Punkt ist es auch eine Möglichkeit, dann nichts zu tun. Und dieses Gefühl für den Moment, in Anführungszeichen, einfach zu fühlen. Denn so Gefühle haben diese Eigenart, dass sie eigentlich nach 90 Sekunden wieder verschwunden sind. Und das ist manchmal auch nochmal eine ganz interessante Info für Menschen. Also, dass Gefühle eigentlich gar nicht so lange in uns verharren, wenn wir sie loslassen, wenn wir sie nicht, ne, ständig auch selbst
mit Gedanken befeuern.
Ja, mit Gedanken befeuern. Und das Gefühl haben, wir sind denen ausgeliefert und ich darf das nicht fühlen, etc. Also, ne, denke nicht an den rosa Elefanten, ne, dann hast du den rosa Elefanten die ganze Zeit an der Backe, wenn du nicht an den rosa Elefanten denkst. Und das ist aber, ne, das ist schon wieder auch ein weiterer Schritt in der Lernkurve sozusagen. Mhm. Also das, was du gesagt hast, das Bedürfnis anders zu befriedigen. Also nee, erstmal, was für ein Bedürfnis steckt da überhaupt hinter? Was für ein Gefühl ist das überhaupt, was ich mit der alternativen Regulationsstrategie regulieren möchte? Das ist erstmal der erste Schritt, das erkennen zu können. Und dann zu gucken, wie kann ich das vielleicht anders nähren, dieses Bedürfnis, anstatt mit einer alternativen Regulationsstrategie wegmachen zu wollen. Hm. Oder für den Moment einfach damit zu sitzen. Mhm. Und diese Einsamkeit oder dieses viele Gefühl von Trauer oder Angst oder irgendwas für den Moment zu spüren. Mhm. Und das kann natürlich bei manchen klappen und bei manchen nicht, weil es da eben auch Resilienz braucht, weil es da innere Kapazität braucht. Und das funktioniert manchmal oder kann man lernen eben in therapeutischer Begleitung oder in professioneller Begleitung. Das kann man nicht unbedingt alleine.
Mhm. Und manchmal ist es ja dann auch zum Beispiel einfacher oder man wird weniger überschwemmt, wenn man auf die Körperempfindungen achtet und bei denen bleibt, anstatt in die Geschichte zu gehen und damit eben das Gefühl vielleicht auch nochmal zu verstärken, also so eher wahrzunehmen, es tut sich hier im Körper, wo ist Druck, wo ist warm, wo ist kalt, wo ist weit, wo ist eng. Also auf der Ebene sind viele Gefühle ja leichter zu halten erstmal.
Ja, absolut. Und eben auch sich vielleicht wieder den Kühlschrank vorzustellen und sich vorzustellen, hey, ich mache da einen Wasserhahn dran. Ja, ich muss nicht die ganze Tür aufmachen und mich davon überschwemmen lassen, sondern wie ist es, wenn ich mir einen Tropfen von diesem Gefühl gerade angucke?
Ja, das ist auch eine schöne Übung, so nur an den Rand des Gefühls gehen und das spüren und dann wieder zurück zu was sich okay anfühlt. So.
Ganz genau.
Eins, was ich auf jeden Fall auch noch kurz erwähnen wollte, ist, also dass man letzten Endes ja auch Regulationsübungen, die einen eigentlich unterstützen könnten, mit Druck machen kann, sodass man damit auch wieder Stress erzeugt. Mhm. Und das ist einfach nur was, das ich total wichtig finde, so innerlich am Schirm zu haben, wenn man sich jetzt bemüht, andere alternative Regulationsstrategien sich selbst und seinem System anzubieten, dass es da auch um die Haltung ein Stück weit mitgeht. Also natürlich funktionieren manche Sachen einfach auf körperlicher Ebene, haben die einen Effekt, aber es funktioniert schon auch nochmal anders, wenn ich das mit einer Freundlichkeit, mit einer Einladung mache und nicht auf der anderen Seite, also während ich meinem Körper vielleicht Regulationsübungen anbiete, auf der anderen Seite in Gedanken bedenke, das muss jetzt aber auch klappen und also hier, das muss ich jetzt aber auch wirklich hinkriegen. Also das macht nicht unbedingt, wie man vielleicht schon hört, die Weite im Körper größer und dieses es darf mal da sein, was ist, was ja mit Regulation letzten Endes auch zusammengehören würde.
Mhm. Ja, absolut. Und ich glaube, was ich zum Schluss noch gerne sagen würde, wäre, dass zum Beispiel die SOS-Übungen auch eine ungesunde Regulationsstrategie werden können, wenn man sich quasi davon abhängig macht. Es sind halt, also alle äußeren Ressourcen im Grunde können auch zu einer Abhängigkeit führen. Ich kann nur in meinen Tag starten, wenn ich erstmal die SOS-Übung gemacht habe. Und ohne die SOS-Übung komme ich gar nicht mehr klar. Das sind alles äußere Ressourcen. Und das Hauptziel, was ich in der Therapie mit meinen KlientInnen habe, dass diese äußeren Ressourcen irgendwann nicht mehr notwendig werden, sondern weil es innere Ressourcen gibt, also weil der innere neuronale Pfad der Selbstregulation gestärkt ist und so stabil dann irgendwann ist, dass es viel weniger diese äußeren externen Regulationsstrategien irgendwie braucht. Also auch da, ne, jedes gute Tool kann auch schädlich sein, wenn man nicht mehr ohne kann. Ja, vorhin hatten wir das Beispiel mit dem Sport zum Beispiel und die SOS-Übung zum Beispiel auch. Also wenn man quasi süchtig wird nach den SOS-Übungen, wenn man gar nicht mehr ohne SOS-Übungen seinen Tag beschreiten kann, dann ist das für mich ein Zeichen, hey, da braucht es nochmal einen anderen Step. Also da müssen wir das Thema Selbstregulation auch echt nochmal anders angucken. Ja, da fehlt nämlich immer noch die innere Fähigkeit der Selbstregulation. Und für eine Weile ist das alles in Ordnung. Aber wenn das ein Dauerzustand wird, ist das, da horche ich dann immer auf.
Also es ist kein Zielzustand, das so zu machen, sondern ein auf dem Weg Zustand vielleicht, also eine
ganz genau.
Momentaufnahme. Genau, weil ich kann zum Beispiel sagen, also ja, ich bin schon ganz froh über meine Regulationsübungen. So. Aber das hat ja auch damit zu tun, wie voll ist denn der Kühlschrank noch und wie sehr ist man dann noch damit beschäftigt, so Tropfen für Tropfen mal rauszulassen, weil ja das schon einfach auch was mit der Regulationsfähigkeit zu tun hat, oder?
Mhm. Ja, absolut.
Ja, gibt es von deiner Seite her irgendwas, was dir sonst gerade noch wichtig wäre zu sagen? Du schüttelst den Kopf.
Nee, ja, mir war ja das gerade nochmal wichtig zu sagen, dass auch mit so tollen Tools wie den SOS-Übungen, die sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Also die sind ein Hilfsmittel, ja, das ist eine Krücke. Die ist manchmal total hilfreich und gut und sinnvoll. Und gleichzeitig ist es eine äußere Ressource und es geht darum, auch wieder ohne Krücke laufen zu können.
Ah ja, ich kann gerade von meinem Punkt aus sagen, oh, ich bin so froh, dass ich mal eine Krücke habe, mit der ich laufen kann. Ja. Also so dieses eben Etappenziel ist total, total gut auch. Und es ist aber auch irgendwie schön, so eine Perspektive zu haben von diesem, okay, ja, und irgendwann kann das Nervensystem einfach durch diese Begleitung und die Zuwendung auch wieder lernen oder wieder auch erstmal vielleicht lernen, sich selber zu regulieren. Und ich habe so den Eindruck, dass da gerade auch der Umgang mit Emotionen und Beziehungen und so was sehr Spannendes und Wesentliches dafür ist. Und also die gute Nachricht, wir werden uns in der nächsten Podcast-Folge auf jeden Fall dem Thema Beziehungen widmen. Also da bin ich auch schon richtig neugierig drauf.
Ja, ich auch.
Ja, dann würde ich das für heute auch erstmal so gut sein lassen.
In der Praxis ist immer mein typischer Abschlusssatz, ist es okay, wenn wir das für heute so stehen lassen?
Gut, ja, das ist ein guter Satz. Genau. Ja, dann Kathi, wollen wir das für heute so stehen lassen?
Von mir aus gerne. Vielen Dank, Martha.
Ja, danke auch dir. War ein sehr spannendes Gespräch.
Und vielen Dank auch an dich auf der anderen Seite des Kopfhörers. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüss. Das war Regulation First für heute. Wenn du magst, nimm dir doch gleich noch einen Moment Zeit, um nachzuspüren, wie du dich jetzt fühlst. Das hilft deinem Nervensystem dabei, die Inhalte besser integrieren zu können. Vielleicht klingt dir von den heutigen Inhalten noch etwas in dir nach oder es gab etwas, das ganz neu für dich war.
Und wenn du Lust hast, uns in unserer Mission zu unterstützen, dann würden wir uns echt freuen. Du kannst aktiv dazu beitragen, mehr Nervensystemwissen und Regulation in die Welt zu bringen. Abonniere gerne unseren Podcast, schreib uns eine positive Bewertung und erzähl all deinen FreundInnen, Familienmitgliedern, KollegInnen davon, also all denen, denen Regulation First auch helfen könnte, mehr Selbstregulation und Milde für sich zu entwickeln.
Danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.